Guten Morgen zusammen. Es ist schön, wieder bei euch hier in Godesberg zu sein. Besonders schön war es heute Morgen bei dem schönen Wetter von Kirsby hier rübergefahren zu kommen. Und wir haben nochmal festgestellt, dass Deutschland eigentlich doch ganz schön sein kann, wenn die Sonne mal scheint. Das ist leider nicht so ganz oft der Fall, aber im Augenblick doch, wir wollen uns gar nicht beschweren. Ja, es geht. Ganz herzliche Grüße auch von unserem Simon, der ist natürlich nicht dabei, der ist jetzt seit 2 Wochen in Korntal, fühlt sich sehr wohl, so wohl, dass er es gar nicht für nötig hält, bei uns anzurufen oder so, das ist auch ganz gut so. Er ist da gut aufgehoben, hat gestern seinen 18. Geburtstag gefeiert, da unten in der Gemeinschaft von den Leuten in Korntal und wie gesagt, es geht ihm gut. Genau, wir schütteln genauso im Kopf. War doch erst vorgestern, dass er noch so ein kleiner Säugling war, aber so ist es halt. Ja, noch ein kleiner Säugling. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Es ist ungefähr 2 Monate her. Da war von einem kleinen Säugling überall die Rede. Es war der 22. Juli. Da ist ein kleiner Junge geboren worden. Wisst ihr noch? Prinz George. Oder genau genommen, da muss ich jetzt genau gucken, George Alexander Louis of Cambridge. Der arme Kerl. Ich glaube, der wirkliche Name ist noch länger. Das ist der Sohn von William und Kate, der nächste Dritte in der Reihe als Thronfolger von England. Als er geboren wurde, hatte endlich dann die Regenbogenpresse ihr Thema. Viele Reporter, ich konnte es kaum glauben, haben wochenlang, glaube ich, also eine Woche oder zwei, vor diesem Krankenhaus zugebracht, um bloß nicht die Nachricht zu verpassen. Der arme kleine George, der weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt, was für ein außergewöhnliches Leben vor ihm liegt. Der ist ja ein sehr traditionsbewusstes Königshaus reingeboren worden und wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch selber eines Tages mal König werden. Hat natürlich Vorteile, wenn man so in so ein Königshaus geboren wird, der muss sich keine Sorgen machen, ob er mal genug Rente kriegt oder wo er wohnen kann. Ich habe nachgeguckt, der englischen Königsfamilie stehen über 20 Paläste und Residenzen zur Verfügung. Also da kann er sich was aussuchen. Und allein der Buckingham Palace, also der ist, glaube ich, groß genug, dass da auch mehrere Familien wohnen können. Dann hat er natürlich die Bodyguards, die von Geburt an im Prinzip rund um die Uhr auf ihn aufpassen. Ein Leben als Königskind. Viele, besonders Mädchen in Rosa, ich weiß nicht, ob wir da hinten ein paar kleine Mädchen haben, die davon träumen, mal eine Prinzessin zu werden oder so. Für viele Leute ist das ja ein Traum. Ich weiß nicht, ich fände das gar nicht so prickelnd. Aber manche träumen davon, in goldenen Betten zu schlafen und auf dem Thron zu sitzen und bedient zu werden. Und das Besondere an Königen, wir haben ja in Deutschland schon eine ganze Weile keine Könige mehr, ist, denke ich, auch ganz gut so, aber das Besondere an Königen ist ja, dass man sich zu dem Job nicht bewerben kann. Da wird man halt rein geboren. Und alle anderen Staatschefs, Kanzler, haben wir ja gerade erlebt, und Präsidenten und selbst Diktatoren, bemühen sich ja nach Kräften, um da irgendwann mal ganz an die Spitze zu kommen. Aber ein König braucht sich noch nicht mal zu bemühen. Der kommt auch so rein, wenn er in die richtige Familie geboren wurde. Unser Predigttext heute handelt von Königskindern ganz anderer Art. Und den möchte ich euch gerne vorlesen und ich hoffe, das klappt hier. Das ist aus 1. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Und ich glaube, weil ich so langsam auch eine Brille brauche, lese ich lieber von hier. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Was für ein Text. Das habe ich als erstes gedacht, als ich den gelesen habe. Ich freue mich immer, wenn so eine Predigtreihe gemacht wird, weil ich denke, dann predigt man nicht nur seine Lieblingstexte oder Lieblingsgedanken oder so. Und es ist andererseits halt auch, dass man den ganzen Ratschluss Gottes damit verkündigt und eben nicht nur die Sachen, die so einfach sind. Andererseits hätte ich mir den Text wahrscheinlich nicht ausgesucht, weil ich dafür viel zu großen Respekt vor so einem großen Text habe. Spurgeon hat über die Stelle gesagt, ein Kapitel in jedem Wort und eine Predigt in jedem Buchstaben. Also keine Angst, ich mache es jetzt nicht so, ich mache jetzt nicht zu jedem Wort da ein Kapitel, aber so einen Text kann man nicht in einer Predigt ganz erfassen, aber ich will trotzdem versuchen, ein paar Aspekte rauszustellen. Also, wie ihr seht, die Predigt hat den Titel Königskinder, ein spannendes Leben. Spannend, weil in diesem Text von Spannungen die Rede ist. Der Text, der ist voll mit Aussagen, die auf den ersten Blick verwirren oder vielleicht sogar im Widerspruch zu anderen Aussagen zu stehen scheinen. Und die erste Spannung, die wir hier sehen, ist die zwischen dem schon jetzt und noch nicht in den Versen 1 und 2. Der Johannes, der lenkt hier am Anfang unseren Blick auf das Fundament unserer Beziehung mit Gott, nämlich die Liebe des Vaters. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Am Anfang steht Gottes Liebe zu uns und sonst nichts. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, Vers 10, schreibt der Johannes, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, Gott zu lieben, hat er uns schon geliebt. Und Paulus führt in Römer 5, Vers 8 den gleichen umwerfenden Gedanken aus, wenn er schreibt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Genau, hier sind die beiden Verse. Gott liebte uns schon, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Das ist absolut einzigartig. Das gibt es in keiner anderen Religion. In allen anderen Religionen müssen sich Menschen erstmal das Wohlwollen Gottes verdienen. Man betet, man opfert, man tut und macht und strengt sich an. Und vielleicht wird Gott dadurch ein bisschen beeindruckt sein und zufriedengestellt. Aber vielleicht auch nicht. Im Koran ist oft das Wort vielleicht die Rede. Vielleicht vergibt euch Gott. Ja. Aber in der Bibel lesen wir, dass an erster Stelle Gottes unbegreifliche Liebe zu uns steht. Obwohl an uns, an mir jedenfalls nicht, ich weiß, an manchen von euch ist einiges Liebenswürdiges, aber an mir weiß ich nicht, was Gott gefunden hätte. Wir lehnen uns gegen Gott auf, wir rennen vor Gott weg. Wir sind seine Feinde. Allein diese Tatsache, dass Gott uns trotzdem liebt, sprengt schon unser Vorstellungsvermögen. Gott liebt uns, obwohl wir es überhaupt nicht verdienen. Und er liebt uns, und das finde ich auch gewaltig, nicht im Sinne von so einer abstrakten Emotion. Ja, ja, ich liebe dich. Nein, Gottes Liebe hat ganz konkrete und ganz praktische Auswirkungen. Und sehr kostbare für ihn. Es hat ihn sein Sohn gekostet. Simon hat uns mal über Facebook, das geht ja heute alles über Facebook, so ein Bild geschickt, was er mal gefunden hat im Internet. Der Mensch fragt Gott, wie sehr liebst du mich? Und Jesus streckte seine Hände aus und sagte, so viel am Kreuz. So viel liebt Gott uns. Er gibt seinen geliebten Sohn in die Hände sündiger Menschen in den Tod. Das dürfen wir nicht für selbstverständlich nehmen, auch wenn wir uns schon dran gewöhnt haben. Der amerikanische Pastor John Piper hat mal den Gedanken geäußert. Er hat gesagt, Gott hätte das ja nicht so machen müssen. Er hätte ja auch andere Alternativen gehabt. Er hätte zum Beispiel sagen können, meine Feinde, die verdienen es überhaupt gar nicht, gerettet zu werden. Die lehnen sich gegen mich auf, was soll ich die retten? Oder er hätte sagen können, mein einziger Sohn, der ist mir zu kostbar, den will ich nicht geben. Ich kann was anderes irgendwie arrangieren, aber ich will nicht meinen eigenen Sohn geben. Der ist mir selbst zu kostbar, um für Engel hinzugeben, geschweige denn für diese rebellischen, starrköpfigen, sturköpfigen Menschen. Oder er hätte auch sagen können, okay, ich rette die Menschen, ich rette sie von der Hölle, ich vergebe ihre Schuld, ich gebe ihnen ewiges Leben, aber ich will die nicht in meiner Nähe haben. Ich schaffe irgendwo einen Planeten weit entfernt, wo sie weit weg sind und mich nicht stören und nerven. So ähnlich ist übrigens auch wieder die Vorstellung im Islam. Ja. Gott rettet die Leute zwar so gerade eben gnädigerweise, aber er will sie nicht in seiner Nähe haben. Sie sind auch in der Ewigkeit noch weit, weit entfernt von Gott. Gott hätte theoretisch viele alternative Möglichkeiten haben können. Er hätte uns nicht lieben müssen. Das ist seine Entscheidung. Das ist seine freie Wahl gewesen. Und er hätte uns schon gar nicht in seine Familie aufnehmen müssen, als Kinder. Aber hier steht, worin die überschwängliche Liebe Gottes besteht, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Gott, der allmächtige Schöpfer, der ewige König, die höchste Autorität im Universum, nimmt uns Sünder nicht nur an, sondern nimmt uns als seine Kinder an. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Nicht wie bei Räubers. Das ist eine Geschichte, nicht nur für Kinder übrigens, von dem Räuberjungen Tom. Und der Tom verbringt sein Leben in der brutalen Gesellschaft einer Räuberbande. Eines Tages wird er mal wieder für eine Kleinigkeit bestraft, verprügelt und in eine Höhle gesperrt und festgekettet. Aber dann hört er plötzlich eine unbekannte Männerstimme mit den Räubern reden und verhandeln. Er kriegt nicht alles mit, aber er kriegt mit, dass die Räuber einen unmöglich hohen Preis als Lösegeld für ihn verlangen. Und kurz darauf wird sein Gefängnis geöffnet. Ein Mann in hellen Kleidern kommt rein, schneidet ihm die Fesseln durch und nimmt ihn mit. Und am nächsten Tag wacht der kleine Tom im Königsschloss auf. Und der König, der gibt ihm ein warmes Bad, neue Kleider, setzt ihm eine Krone auf den Kopf und sagt, der Tom, der ist ab jetzt mein Kind. Was bewegt einen König, einen kriminellen, verlausten, ungezogenen Räuber, nicht nur ins Schloss zu nehmen, sondern zu seinem Kind, zu seinem Sohn zu machen? Liebe. Nichts als Liebe, anders kann man es nicht erklären. Und zwar eine Liebe, die meine Vorstellungskraft jedenfalls komplett übersteigt. Nach vielen Jahren als Christ haben wir uns vielleicht schon zu sehr an den Gedanken gewöhnt und bei manchen ruft er nur noch ein müdes Gähnen hervor. Aber das unbegreifliche Ausmaß von Gottes Liebe zu uns sollte uns in fassungsloses Staunen versetzen. Ein deutschstämmiger Pastor in den USA, Frederick Martin Lehmann, hat 1917 ein wunderschönes Lied über die Liebe Gottes geschrieben. Das Problem ist, dass dieses Lied nicht richtig auf Deutsch übersetzt ist. Ich verstehe nicht, warum. Und weil nicht alle des Englischen mächtig sind, wäre es, auf Englisch ist es viel schöner, aber ich habe eine etwas holprige deutsche Übersetzung gefunden, die ich einfach mal vorlesen möchte. Die Liebe Gottes ist weit größer, als Zunge oder Stift je sagen können. Sie übersteigt den höchsten Stern und reicht hinab bis zur tiefsten Hölle. Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen und wäre der Himmel aus Pergament, wäre jeder Halm auf Erden ein Stift und jeder Mensch ein Schreiber von Beruf. Um die Liebe Gottes zu beschreiben, würde man den Ozean austrocknen und die Schriftrolle könnte den Text nicht fassen, auch wenn sie sich von einem Ende des Himmels zum anderen erstreckte. Das ist ein schwacher menschlicher Versuch, aber ich denke, ein sehr schöner, auszudrücken, wie unbegreiflich Gottes Liebe zu uns ist. Ist uns das bewusst? Wir hätten absolut keine Chance. Wir können so gut und brav und fromm sein, wie wir wollen. Wenn Gott uns nicht so unbegreiflich lieben würde, hätten wir keine Chance. In dem Leben nicht und in Ewigkeit schon gar nicht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und mir scheint, dass der Johannes selber, als er die Zeilen geschrieben hat, aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen ist. Weil dann hat er nämlich noch einen draufgesetzt und hat gesagt, und wir sind es. Wir heißen nicht nur Gottes Kinder, wir sind es tatsächlich, jetzt und hier. Es ist nicht nur so eine äußere, offizielle Identität, sondern wir sind es mit unserem ganzen Wesen. Und an der Stelle versagen alle Vergleiche vom Räuberjungen Tom oder von Adoption in irgendwelche Königshäuser oder so. Es ist keine Adoption. Gott gibt uns eine neue Geburt, ein komplett neues Leben. Paulus schreibt in dem Text, den wir als Lesung gehört haben aus Römer 8, davon, dass wir von Gott als Kinder und nicht nur als Sklaven angenommen worden sind. Und das an sich ist ja schon eine großartige Nachricht. Wieder, vergebt mir, wenn ich immer wieder auf den Islam zu sprechen komme, der Islam sieht die Leute als Sklaven Gottes. Abdallah ist der Sklave Gottes, der Knecht Gottes. Ja. Aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind von Gott als Kinder und nicht nur als Sklaven angenommen. Aber der Johannes geht in diesem Text noch einen Schritt weiter über diese Analogie von der Adoption hinweg zur neuen Geburt. Er schreibt von der neuen Geburt in dem Text, der direkt vorausgegangen ist, wo er letzte Woche drüber gesprochen hat, Kapitel 2, 29, dass wir neu aus Gott geboren sind. Und später im ersten Johannesbrief wird da auch noch oft die Rede von sein. Wenn wir nochmal an den Prinz George denken, den kleinen, er hat nichts dazu getan, in diese Familie reingeboren zu sein. Jeden Tag, wisst ihr, wie viele Kinder jeden Tag auf die Welt kommen? 350.000 auf der Welt. Das sind etwa 4 pro Sekunde. Während dieser Predigt werden ungefähr 7.200 Babys geboren. Viele davon werden in Nordkorea oder in Somalia zum Beispiel in furchtbare Situationen reingeboren, in Hungersnöte, in Unfreiheit, in Bürgerkriege, in Krieg, in Afghanistan, in Syrien werden diese Minute Kinder geboren. Was unterscheidet die Kinder, was haben die getan, um da geboren zu werden oder am Prinz George im Buckingham Palace? Gottes Liebe zu uns, dass wir geboren werden, eine neue Geburt bekommen in die Königsfamilie Gottes und wir nichts dazu tun konnten und mussten, ist einfach umwerfend. Er adoptiert uns nicht nur in die Familie, er gibt uns nicht nur einen neuen Familiennamen, sondern er gibt uns eine neue Geburt, ein neues Wesen. Wir sind nicht nur so genannt, sondern wir sind es wirklich. Aber mit diesem neuen Wesen sind wir Fremdkörper. in dieser Welt. Die Welt kennt uns nicht. Die Welt hat Jesus nicht gekannt, er war ein Fremdkörper. Und wenn wir dieses neue Wesen, diese neue Geburt, dieses neue Wesen als Königskinder haben, dann erkennt die Welt uns genauso wenig. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Gott, der Vater, wir als Kinder Gottes, für viele hier im Westen ist das leider eine ziemlich abgedroschene Phrase schon. Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Vielen Leuten bleibt da das Herz einfach noch kalt. Aber nochmal, versetzt euch mal in die Lage von einem Moslem. Es gibt 1,2 oder 3 Milliarden Muslime auf dieser Welt. Wenn die das hören, dann ist das erstmal ein umwerfender, ein sensationeller, aber auch ein anstößiger Gedanke für sie. Sie kennen Gott ja nur als den heiligen Schöpfer, als den Richter, der zu fürchten ist, als einen ziemlich unberechenbaren Herrscher. Natürlich, es stimmt, Gott ist Schöpfer und Richter und Herrscher. Aber er gibt halt nur, das gibt nur eine Seite von Gottes Charakter wieder. Wie oft, wenn wir mit unseren muslimischen Freunden geredet haben, wie oft haben wir da erstaunte Blicke geerntet, ziemlich ratlose Gesichter gesehen, wenn wir von Gottes Liebe zu uns geredet haben und davon, dass wir Gott lieben. Sie haben immer davon geredet, wir fürchten Gott, wir gehorchen Gott. Aber dass sie Gott lieben, das ist ein Gedanke, der zwar attraktiv ist für sie, aber doch neu und fremd. Gott hat keinen Sohn, deshalb ist er auch kein Vater. Gott zeugt nicht und wird nicht gezeugt. Das sind die Sprüche, die jeder Moslem von Kind auf hört und so gehirngewaschen wird, dass das für ihn zu einer zweiten Natur wird. Und sobald er irgendwas von Vater und Sohn und Kind hört, dann gehen erstmal alle Warnlampen an bei ihm. Und deswegen muss ein Moslem ganz große innere Widerstände überwinden, bis er die Wahrheit überhaupt an sich ranlassen kann. Aber wenn sie das dann mal verstanden hat, dann eröffnet sich ihnen wirklich eine ganz neue Dimension. Und dann verstehen sie das vielleicht besser als manche von uns, die mit diesen Worten seit Kind auch vertraut sind. Jetzt möchte ich aber endlich auf die Spannungen zu sprechen kommen, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, schreibt der Johannes hier. Zweimal hat er ausdrücklich von der Jetzt und hier von der Gegenwart geschrieben, wir sind Kinder Gottes, jetzt schon. Aber er sagt hier, dass da in der Zukunft noch mehr kommen wird. Es ist noch nicht alles, was wir hier haben. Und das ist die Spannung zwischen dem Jetzt schon und dem noch nicht. Wir sind schon Kinder Gottes, jetzt und hier. Und wir sind es komplett, aber es kommt trotzdem noch mehr. Es wird noch mehr kommen. Und was jetzt steht, sollte uns aus den Latschen hauen. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im vergangenen November kam Präsident Obama zu uns. Also nicht zu uns persönlich, aber in unser Land, in unsere Stadt, zu einem Staatsbesuch für ganze 6 Stunden. Da war jede Minute verplant und Silvia stand an der Straße und hat die Kolonne da vorbeifahren sehen. In der Kolonne waren 2 identische Limousinen. Die Amerikaner nennen diese Limousinen das Beast, weil sie so bullig und wer weiß wie gepanzert sind, dass da also alle möglichen Raketenangriffe und was weiß ich aushalten können. Aber die 2 identische, weil man nicht wusste, in welchem er denn tatsächlich drin sitzt. Und sowas sieht man nicht alle Tage und Silvia hat sich gefreut, das mal zu sehen. Aber hat sie den US-Präsidenten so gesehen, wie er wirklich ist? Hat sie ihn in allen Facetten seiner Persönlichkeit kennengelernt? Ganz bestimmt nicht. Wie viel größer und wunderbarer ist, dass wir nicht einen Präsident Obama, sondern Gott persönlich dass wir eines Tages vom Glauben zum Schauen kommen werden und Gott so sehen können, wie er ist. Nicht nur in der Limousine mit verdunkelten Scheiben in einer Sekunde vorbeirasen, nicht nur als kleines Pünktchen irgendwo ganz hinten oben auf dem Balkon huldvoll runterwinkend, sondern dass wir Gott in seiner ganzen Persönlichkeit sehen können und erleben können, wie er ist. Und nicht nur werden wir ihn sehen, und dann setzt er noch einen auf, wir werden ihm gleich sein. Gut, das gleich, das kann man gleich oder ähnlich übersetzen, aber wir werden ihm, und wenn was nur ähnlich, das ist schon umwerfend genug. Jetzt sind wir noch von Raum und Zeit gefangen und wir leiden alle drunter. Wir sind noch in dieser Welt, die mit so viel Sünde und Krankheit und Leiden und Beschränkungen behaftet ist. Aber dadurch ist im Moment noch verhindert, dass wir diese enge Beziehung zu Gott haben und Gott so unmittelbar erleben, wie es dann mal sein wird. Aber in der Ewigkeit sind all diese Beschränkungen dann weggeräumt. Und dann sind wir da, ohne Beschränkungen von Raum und Zeit. Und dann werden wir in einer Tiefe und Intensität mit Jesus verbunden sein, die wir jetzt kaum erahnen können. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes mit allen Rechten und Privilegien und aller Verantwortung, die auch dazu gehört. Aber das ist noch nicht alles, es kommt noch viel mehr. Es ist ein spannendes Leben als Königskind. Aber diese Spannung müssen wir auch aushalten. Als wir vor 4 Monaten nach Deutschland kamen, hat uns die Ute, die einige von euch kennen, eine Karte geschickt mit diesem Bild. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das kommt. Könnt ihr das erkennen? Das ist der sogenannte Spagatvogel, darf ich vorstellen. Hier sind 2 Äste oder Stämme und der Vogel sitzt mit einem Fuß auf dem und mit einem auf dem Stamm. Und die Ute hat uns diese Karte geschickt, weil sie meinte, uns geht's ja jetzt so. Wir sind so irgendwo, wir hängen so zwischendrin, so zwischen den Welten. Wir wissen gar nicht so genau, was sind wir überhaupt, Deutsch oder Asiaten oder was. Und meinte, das würde ganz gut unseren Gemütszustand ausdrücken. War auch nicht ganz verkehrt oder ist immer noch nicht ganz verkehrt. Und wir haben uns, oder ich habe mir die Karte dann als Lesezeichen in die Bibel gelegt. Und jetzt bei der Vorbereitung auf die Predigt kam ich dann an die Karte und habe gedacht, stimmt ja eigentlich auch zu dem Text. Wir hängen so irgendwie zwischendrin, so ein bisschen schon jetzt und noch nicht. Ja? Wir sind so ein bisschen noch hier in dieser Welt, so ein bisschen schon in der Ewigkeit. Wir sind schon Kinder Gottes, aber doch ist noch nicht so ganz in der Fülle sichtbar und erlebbar. Es kommt noch mehr, aber wir haben schon viel. Und in dieser Spannung stehen wir, denke ich, auch. Und jetzt in den nächsten Versen kommt das mit der Spannung noch deutlicher zum Vorschein. In den Versen 3 bis 5. Ein Christ in Sünde, Widerspruch zu Gottes Charakter. Das sind schwierige Verse. Und das kommt auch nicht nur in diesem Text, das kommt im 1. Johannesbrief noch öfter. Aber ich versuche da mal ein bisschen durchzuackern, was Johannes da gemeint hat. Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Solche Hoffnung auf ihn, das bezieht sich auf das, was vorher in Vers 2 gesagt wurde, die Hoffnung, ihn zu sehen und ihm gleich zu sein. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Diese Hoffnung haben, sagt er nicht, der das hofft, sondern der diese Hoffnung hat. Diese Hoffnung haben ist ein Ausdruck, der nicht so von der glimmenden Hoffnung, ja, ich hoffe, dass es heute Nachmittag immer noch die Sonne scheint, die Rede ist, sondern von einer dauerhaften Hoffnung, die uns prägt, die unser ganzes Leben durchdringt. Wenn die Hoffnung auf die ewige, enge Gemeinschaft mit Jesus unser ganzes Leben bestimmt und prägt, dann muss das jetzt und hier Auswirkungen in unserem Leben haben. Und das ist jetzt die nächste Spannung in unserem Leben als Königskinder, denn jeder von uns kennt den täglichen Kampf mit Sünde und Versuchung. Und doch findet sich mehrfach in der Bibel dieser Gedanke, seid heilig, denn ich bin heilig. Oder hier, seid rein, denn ich bin rein. Gottes Charakter soll sich auf uns auswirken und abfärben. Und dieser hohe Anspruch, Gott ist heilig und wir sollen heilig sein, der kann uns jetzt entweder fertig machen, frustrieren, entmutigen und niederdrücken, weil wir immer wieder erleben, welche Macht die Sünde noch in unserem Leben hat und dass wir es einfach nicht schaffen. Aber Johannes hat hier nicht die Absicht, uns zu frustrieren. Johannes schreibt in seinem Brief in Kapitel 1, er schreibt den Brief, um die Leser zu ermutigen, damit unsere Freude vollkommen sei, schreibt er. Er schreibt nicht, um uns niederzudrücken, sondern um unsere Freude vollkommen zu machen. Und in Kapitel 5 schreibt er, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Er will uns nicht irre machen, er will uns nicht fertig machen oder frustrieren. Gottes Charakter, seine Heiligkeit, seine Reinheit sollen uns nicht abschrecken, sondern die sollen uns anspornen und motivieren. Wenn jetzt einer von euch, sagen wir mal, morgen in der Post eine Einladung kriegen würde, gold gerahmt, Einladung zur Taufe vom kleinen George. William und Kate haben an euch gedacht und laden euch ein, was weiß ich, wann die sein wird, bald wahrscheinlich, der kleine George wird getauft. Wahrscheinlich, zumindest die Damen unter uns, würden dann den ganzen Tag überlegen, was ziehe ich nur an? Die Männer vielleicht auch, keine Ahnung. Aber die Männer haben meistens weniger Auswahl. Wenn man zu irgendwie einem ganz großen Anlass eingeladen ist, dann verbringt man normalerweise eine ganze Weile irgendwie vorm Spiegel oder vorm Kleiderschrank und überlegt sich, ist das jetzt passend oder vielleicht doch das? Wie viel mehr sollten wir darauf achten, wie wir in Gottes Gegenwart erscheinen? Jesus erzählt ja das bekannte Gleichnis von dem Hochzeitsfest, wo der eine Hochzeitsgast nicht das Festgewand anhat. Das ist ein bisschen ein komisches Gleichnis, wenn man das so liest, aber man muss wissen, diese Festgewänder gab es am Eingang, die wurden verteilt, kostenlos für jeden Gast, aber dieser eine, der wollte es offensichtlich nicht annehmen. Und der wurde dann rausgeschmissen. Und so geht es hier in unserem Text bei dem Sich-Reinigen, nicht um eigene Werke, ich reinige mich, ich streng mich an, ich bemühe mich in der Heiligung, sondern es geht einfach darum, Gott an uns ranzulassen und dieses Geschenk, was er anbietet, von einem heiligen Leben und der Reinigung auch in Anspruch zu nehmen und nicht so wie dieser Hochzeitsgast zu sagen, das habe ich nicht nötig, das will ich gar nicht. Hier ist nicht die Rede davon, dass ein Christ sündlos sein kann oder wird. Das Ziel werden wir nicht erreichen. Wir können dem näher kommen, aber wir werden es hier auf der Erde nicht erreichen. Wir sollen in der Heiligung leben. Auch im Hebräerbrief wird der Zusammenhang zwischen Heiligung und dem Sehen Gottes hergestellt. Da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es geht immer um das Reinsein, um das in der Heiligung leben und Gott schauen. Das gehört zusammen, auch in unserem Text hier. Unsere Hoffnung, dass wir eines Tages Jesus so sehen können, wie er wirklich ist und ihm sogar gleich zu sein, drückt sich hier und heute in unserer Welt in einem Leben in Heiligung aus, in einem konsequenten Kampf gegen die Sünde. Es steht einfach im Widerspruch zu Gottes Charakter und passt nicht zu unserer hohen Berufung als Kinder Gottes, wenn wir bewusst in Sünde leben. So, nach dem Spagatvogel möchte ich noch ein Beispiel aus dem Tierreich bringen. Da gibt es auf der einen Seite die Schweine. Schweine, wie ihr wisst, fühlen sich im Schlamm sauwohl, sozusagen. Sieht man auch hier. Versucht mal, ich weiß nicht, wer von euch auf dem Land aufgewachsen ist, aber habt ihr schon mal versucht, ein Schwein zu waschen? Ein Schwein fühlt sich sauber einfach nicht wohl. Sobald es gewaschen ist, geht es wieder da rein. Und nicht umsonst hat ja die deutsche Sprache das schöne Wort suhlen extra dafür entwickelt. Man suhlt sich im Schlamm, man suhlt sich im Dreck. Ich habe im Lexikon nachgeguckt, suhlen, da musste ich richtig lachen, für Schweine gehört das Suhlen im Schlamm zum Komfortverhalten. Komfortverhalten nennt sich das. Ja? Also die fühlen sich wohl, wenn sie sich so richtig im Schlamm wälzen und suhlen können. Wer sich jetzt als Kind Gottes im Schlamm der Sünde suhlt und sich so sauwohl fühlt in dem ganzen Dreck, der beleidigt Gott. Und er verachtet das Opfer Jesu am Kreuz. Ganz anders als die Schweine sind die Katzen. Eigentlich bin ich kein besonderer Katzenfreund, muss ich gestehen. Vielleicht verliere ich jetzt ein paar Sympathien bei euch, aber erstens bin ich allergisch und zweitens, weiß ich nicht, gefallen mir die Tiere nicht so besonders. Aber mich beeindruckt immer wieder, wenn ich Katzen sehe, die putzen sich ständig. Die sind überhaupt nicht dreckig und trotzdem putzen die sich. Ja? Sieht ja auch putzig aus. Vielleicht machen es deshalb. Aber selbst wenn man gar keinen Dreck an ihnen wahrnimmt, sind sie ständig dabei, sich zu putzen. Also scheint das Putzen irgendwie bei ihnen in den Genen drin zu sein. Ein ganz selbstverständlicher, aber wesentlicher Teil ihres Charakters. Natürlich sündigen wir als Nachfolger Jesu auch. Auch nach Jahrzehnten in der Nachfolge. Und Johannes sagt ganz klar, wir sind nicht sündlos. In Kapitel 1, ihr wart da schon, da heißt es, wer sagt, er sei ohne Sünde, der lügt und er macht Gott zum Lügner. Ja? Aber diese Sünde, weil sie selbstverständlich ist, dass sie noch an uns hängt, die muss uns stören, die muss ein Fremdkörper sein. Wir müssen uns dagegen entscheiden. Wir dürfen uns nicht dran gewöhnen und sagen, ist halt so, ich bin halt so. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen ihr da kämpft. Ich habe da so meine, und ihr auch, das weiß ich. Bei den einen sind das Zornausbrüche, bei den anderen sind es lieblose, verletzende Worte. Andere kämpfen mit mangelnder Disziplin und Selbstbeherrschung oder mit Neidgedanken. Und es ist völlig egal, ob die Sünde, mit der wir zu kämpfen haben, oder die Sünden irgendwelche grobe moralischen Verfehlungen sind oder in den Augen der Gesellschaft oder vielleicht sogar in den Augen der Gemeinde ein sogenanntes Kavaliersdelikt. Das haben wir nämlich auch gemerkt, dass verschiedene Sünden in verschiedenen Ländern und Kulturen ganz unterschiedlich gewertet werden. Versucht mal in Amerika über Völlerei zu predigen. Ihr werdet nie wieder eingeladen. Ja? Oder über Habsucht. Nicht besonders populär. Gott unterscheidet nicht nach kleinen und großen Sünden. Hier in dem Text wird Sünde als Unrecht oder Gesetzlosigkeit definiert. Die neue Genfer Übersetzung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist sehr empfehlenswert, das Neue Testament und die Psalmen sind fertig. Die übersetzt Vers 4 mit: Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Ja, diese Auflehnung gegen Gottes gute Ordnung, als wenn die Ordnungen dazu da wären, uns einzuschränken, uns das Leben schwer zu machen. Wir lehnen uns auf, wir wollen frei sein davon. Das ist der Charakter der Sünde. Aber Gott hat uns trotz unserer Auflehnung gegen ihn so geliebt, dass er uns in seine Familie hinein geboren hat. Wir müssen uns die Liebe nicht verdienen, aber wir sollen auch ein verändertes Leben führen. Gott möchte, dass wir ein reines Leben führen, weil er rein ist. Als Königskinder passt es einfach nicht zum Charakter unseres Vaters, uns im Schlamm der Sünde zu suhlen. Wir sollen uns wie die Katzen ständig reinigen, ständig in der bewussten Heiligung leben. Dann heißt es hier, Jesus ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Das ist ein Echo von dem, was Johannes der Täufer gesagt hat. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder wegnimmt. Jesus hat aber die Sünde nicht aus der Welt weggenommen. Die ist ja immer noch da. Aber er will sie aus unserem Leben wegnehmen. Die Sünde soll in unserem Leben keine beherrschende Rolle mehr spielen, weil sie Gottes Charakter widerspricht. Der letzte Punkt von Vers 6 ist, ein Christ in Sünde widerspricht auch unserer Erfahrung. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ein Suhlen in der Sünde widerspricht nicht nur Gottes Charakter, sondern eben auch unserer Erfahrung als Königskinder. Überlegt euch mal, wie blöd wäre der Tom, wenn der, nachdem er frisch gebadet war, seine neuen Kleider anhat, seine schöne Krone auf dem Kopf hat, sich endlich mal da an der Festtafel hat satt essen können, wenn der dann sagen würde, will ich alles nicht mehr. Ich will zurück in meine Räuberhöhle, hat mir viel besser gefallen da in dem Dreck und so. Wäre völlig unsinnig. Wenn wir Jesus wirklich erlebt haben, wie er uns aus der Finsternis ins Licht, aus dem Tod zum Leben neu geboren hat, wer möchte dann freiwillig in Rebellion gegen Gottes Ordnungen weiterleben? Wer weiter in Sünde lebt, der muss sich fragen, ob er wirklich Jesus kennengelernt und erfahren hat oder nicht. In Vers 1 hieß es, die Welt hat Jesus nicht erkannt. Hier in Vers 6 heißt es nun, wer in der Sünde lebt, hat Jesus nicht erkannt. Das heißt, wer einfach weiter sündigt, als wäre nichts passiert, der lebt weiter nach den Maßstäben der Welt, ohne Gott. Und hier spüren wir wieder diese Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Wir leben schon jetzt das neue Leben der Kinder Gottes. Aber wir leben trotzdem noch in dieser gottlosen Welt. Jesus hat den Sieg schon errungen über Sünde, Tod und Teufel, aber Versuchung und Sünde und Tod und Krankheit und alles sind immer noch um uns herum. Wir sind eben noch nicht am Ziel angekommen, an dem wir ihn sehen, wie er ist und ihm gleich sein werden. In Jesus ist keine Sünde, heißt es hier in Vers 5. Er ist rein, in Vers 3. Und das ist auch Gottes Ziel für uns, sündlos und rein zu sein. Aber solange wir in dieser verdorbenen Welt noch leben, gehört auch dieser Kampf gegen Sünde zu unserem Alltag. Und in diesem Kampf heißt es für uns täglich drum zu ringen, in ihm zu bleiben, so wie es hier steht. Da denken viele von euch gleich an Johannes 15, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir bleiben in Jesus, Jesus bleibt in uns. Und je mehr Raum Jesus in unserem Leben hat, umso weniger Platz hat Sünde und die Welt. Je mehr wir an die Köstlichkeiten an der Tafel des Königs geschmeckt haben, umso weniger Appetit haben wir nach dem faden und kargen Essen in der Räuberhöhle. In diesem Text hat uns Johannes auf einige wichtige Glaubenswahrheiten aufmerksam gemacht. Er hat uns gezeigt, dass wir als Königskinder, wenn wir neues Leben in Jesus haben, ein spannendes Leben führen. Ein Leben in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Er hat uns dieses wunderbare Ziel vor Augen geführt, dass wir eines Tages Jesus sehen werden, wie er wirklich ist, ihm sogar gleich sein werden. Aber solange wir noch auf dieser Seite der Ewigkeit leben, ist die Sünde eben noch eine Realität, gegen die wir aktiv kämpfen müssen. Ein gleichgültiges Leben in der Sünde passt weder zu Gottes heiligen und reinen Charakter, noch zu unserer Erfahrung, wenn wir Jesus konkret erlebt haben. Lasst uns deswegen ein Leben führen, das von Dankbarkeit gegenüber Gottes unbegreiflicher Liebe geprägt ist. Lasst uns in der Heiligung leben, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und lasst uns ein Leben als Königskinder leben, das unserem Vater Ehre bringt. Amen.